Lippe ist dicker als Wasser. Dein Podcast über Lippe, Detmold, Heimat, Provinz und weite Welt. Mit Schriftsteller, Reporter und Abenteurer Tim Kruse. Präsentiert von Lippe Marketing.
Die Presse nannte ihn mal den berühmtesten Robenträger der Republik, Andreas Voskuhle. Bis Juni war er Präsident des Bundesverfassungsgerichts. Ob Regierung, Gesetzgeber oder Bundespräsident, alles staatliche Handeln wird von hier kontrolliert. Die Hörer werden sich jetzt wahrscheinlich wundern, warum wir uns duzen, lieber Andreas, aber du warst und bist der beste Freund meines großen Bruders. Du bist damals bei uns zu Hause in Hiddesen ein- und ausgegangen, bist Patenonkel meiner Nichte und wir sind alle ziemlich stolz, einen so hohen Mann in unseren Reihen zu haben. Ist es für dich manchmal schwierig, dass die Menschen dich nicht mehr als Fossi sehen, so den Kerl von früher, sondern eben jetzt den höchsten, ehemals höchsten Richter unseres Landes?
Ich habe das große Glück, dass die Freunde und eben wie dein großer Bruder Martin, mein ältester Freund, an meiner Seite geblieben sind in den 12 Jahren, in denen ich das Amt ausgefüllt habe und mich begleitet haben und mir das Gefühl gegeben haben, dass ich kein anderer geworden bin. Natürlich verändert man sich im Rahmen eines solchen Amtes, aber der Kern, so scheint irgendwie derselbe geblieben zu sein. Und ja, insofern ist es ein großes Geschenk, dass diese Freunde und Freundinnen an meiner Seite geblieben sind.
Besteht nicht die Gefahr, wenn man ein so hohes Amt bekleidet, dass falsche Freunde sich darunter mogeln?
Das kann natürlich passieren. Ich habe bisher den Eindruck, dass ich da relativ viel Glück gehabt habe, in dem Sinne, dass sich doch die Freunde, die ich schon lange habe, bei mir geblieben sind und ich bei neuen Freunden mich nicht zu schnell hingegeben habe. Insofern auch da einfach schöne neue Freundschaften entstanden sind, die auch über das Amt hinaus anhalten.
Ist das etwas Lippisches in uns, dass es ein bisschen braucht, bis wir neue Freunde gewinnen?
Ja, ich glaube, das ist etwas Lippisches. Oder ich würde eher sagen, wir stehen mit beiden Beinen auf dem Boden. Wir sind keine Schauspieler. Neudeutsch würde man sagen, you see what you get. Und das hat durchaus auch eine gewisse Offenheit. Aber für mich ist Lippe immer auch verbunden mit einem Gespür, einem richtigen Gespür für die richtige Mischung aus Nähe und Distanz.
Du hast 12 Jahre ganz schön weit oben mitgespielt. Du kennst Angela Merkel, vermutlich duzt du sie sogar, oder?
Nein, wir duzen uns nicht.
Ach was, okay. Du kennst also alle, die da oben mitspielen, im Grunde gut. Ja, ihr habt euch vermutlich regelmäßig getroffen. Wie verändert das einen, wenn man plötzlich weiß, man ist in einer Riege, du warst der 5. im Staat. Wenn man in einer Riege mit diesen Menschen ist, wie verändert einen das?
Man kann das selbst schlecht sagen. Man versucht, derselbe zu bleiben und versucht, offen und geradlinig mit den Menschen umzugehen. Natürlich lernt man sehr viele neue, sehr viele interessante Menschen kennen, sehr starke Persönlichkeiten. Insgesamt habe ich das als Bereicherung wahrgenommen. Das Leben wird ein bisschen bunter dadurch. Und das, was man vielleicht im Laufe eines solchen Amtes natürlich ausbildet, ist eine gewisse Vorsicht. Man trägt sein Herz nicht auf der Zunge, man wartet etwas ab. Das gehört aber zum professionellen Umgang mit einer solchen Tätigkeit.
Ich beschreibe dich mal, wie ich dich damals als Kind gesehen habe, okay?
Okay, also du bist, es kommt jetzt ja darauf an, ob das eine schöne Beschreibung ist oder nicht.
Doch, doch, keine Angst. Du bist 7 Jahre älter als ich und ihr wart natürlich eine völlig andere Liga. Also als ihr Abi machtet, war ich 12 und ich wollte unbedingt mit euch spielen.
Du warst eine ziemliche Nervensäge, das stimmt, ja.
Ich weiß. Und wir haben auch immer Flummis gegen die eine Wand geworfen, die dann, und der Flummi flog dann von der Wand gegen eure Tür, also gegen Martins Tür. Und wir haben euch total oft genervt. Das lag aber daran, dass wir euch so bewundert haben, mein kleiner Bruder und ich. Und unbedingt sein wollten wie ihr. Und gerade du stachst damals schon hinaus. Also Martin hatte ja eine Menge Freunde. Und du warst trotzdem jemand, ich hatte fast Angst vor dir, weil du jetzt nicht nur durch deine Länge, du bist 1,95, das bin ich ja mittlerweile auch, aber du stachst hinaus, weil du eine Souveränität ausstrahltest. Man konnte dir nicht blöd kommen, denn du hattest etwas damals schon, wo ich sagen würde, das war stärker als andere, rein mental. Da reichte manchmal nur ein Blick und ich hörte auf, euch zu nerven. Liege ich damit richtig, dass du damals schon so warst oder ist das im Nachhinein von mir verklärt?
Wenn man das mit natürlicher Autorität umschreiben will, dann liegst du, glaube ich, richtig.
Wärest du ohne diese natürliche Autorität in das Amt gekommen? Nein.
Ich glaube nicht. Also diese natürliche Autorität oder diese Ausstrahlung hat dazu geführt, dass ich nie sozusagen laut werden musste oder aggressiv sein musste. Die Menschen sind immer gut mit mir umgegangen und hatten immer einen gewissen Respekt vor mir, sodass ich, glaube ich, auf vieles verzichten konnte, was andere Menschen an sich haben, um auf sich aufmerksam zu machen.
Du bist damals in dieses Amt gerutscht, weil die damalige SPD-Justizministerin Brigitte Zyprius dich der Regierungskoalition vorgeschlagen hat, weil ihr Kandidat nicht durchgekommen ist. Das heißt, wenn man es jetzt mal negativ betrachtet, du warst im Grunde nur eine Verlegenheitslösung und dann warst du aber, als du in dem Amt warst, haben alle gesagt, als ob dieses Amt auf den Mann gewartet hat. War es dann am Ende einfach ein ganz großes Glück, dass du diesen Job gekriegt hast?
Ja, es war ein großes Glück. Man kann sich auf diesen Job, wie du so schön gesagt hast, nicht bewerben. Es ist ein Zufall, dass man zur rechten Zeit am rechten Ort ist, dass Personen sich an einen erinnern und einen dann vorschlagen, man im Gespräch ist, man die Möglichkeit hat, sich vorzustellen. Und keiner weiß so genau, wie das dann funktioniert, also wie derjenige sich in dem Amt bewähren wird. Das ist auch für einen selbst schwer absehbar. Ich selbst hatte von Anfang an das Gefühl, das ist ein guter Ort. Hier werde ich glücklich sein und hier werde ich mich entfalten können. Und das hat es mir in gewisser Weise leicht gemacht.
Jetzt bist du zurück in Freiburg, bist wieder in Anführungsstrichen normaler Professor. Ist das okay für dich? Also fühlst du dich wohl oder wie sehr fehlt dir das Bundesverfassungsgericht? Ich stelle es mir so ein bisschen so vor, als ob Jogi Löw plötzlich den VfL Hiddensen trainieren würde.
Nein, das ist glaube ich, ein falscher Vergleich. Ich bin ja als Professor angetreten und habe hier meinen Lehrstuhl, eine wirklich sehr schöne Position, die sich viele wünschen würden, an der Universität Freiburg. Und von Anfang an war klar, eine solche Tätigkeit am Gericht macht man 12 Jahre und dann hört man auf. Und ich habe das große Privileg, in eine schöne Position zurückzugehen. Ein Privileg, das andere, die zum Beispiel nicht aus der Wissenschaft kommen, nicht haben, die sich dann irgendwas anderes suchen. Und insofern spüre ich natürlich auch ein bisschen Wehmut, das gehört dazu, aber in erster Linie Erleichterung und Freude an der neuen Tätigkeit.
Du wurdest ja zweimal zum Bundespräsidenten vorgeschlagen. Also 2012 kam die Bundeskanzlerin zu dir und fragte, da hast du gesagt, nee, ich bin ja schon Präsident eines großen Gerichts, das reicht. Und danach wurde dann Sigmar Gabriel wohl vorgeschickt, hatte dich gefragt und du hast erneut Nein gesagt. Wie war das für dich? Ich meine, so ein Amt abzulehnen, ja, also ich wüsste gar nicht, wer das machen würde, außer dir.
Ja, das sind schwierige Entscheidungen. Man muss genau überlegen, was man selbst möchte, was gut fürs Land ist, inwiefern man in der Pflicht ist. Und ich hatte den Eindruck, dass ich vielleicht beim Bundesverfassungsgericht mehr gebraucht werde und dass das der richtige Ort für mich ist. Und deshalb bin ich dort geblieben und hatte auch den Eindruck, dass diejenigen, die mich da gefragt haben, letztendlich dafür Verständnis hatten.
Wir schwenken mal nach Detmold. Was ist Detmold für dich noch?
Detmold ist weiterhin, das ist ja das eigentliche Thema, über das wir sprechen wollten, ist weiterhin Heimat. Dort komme ich her, dort bin ich geprägt worden. Bin in Detmold geboren, bin in Detmold zur Schule gegangen, bin heute in Freiburg beheimatet. Wir leben hier, meine Frau und ich, seit 1998. Aber das heißt nicht, dass diese alte Heimat verloren gegangen ist. Die bleibt für mich immer noch präsent. Bis zum Tod meiner Mutter bin ich noch regelmäßig ein paar Mal immer in Detmold gewesen und sind natürlich noch ein paar Freunde und Bekannte vor Ort, sodass es Gründe gibt, auch weiterhin nach Detmold zu fahren.
Beschreib Detmold mal für dich, wie du es empfunden hast in deiner Jugend, also bis zum Abitur. Für mich war Detmold immer zu eng. Ich habe es erst schätzen gelernt, als ich nicht mehr da wohnte. Und finde Detmold mittlerweile wirklich schön und fahre gerne hin und freue mich auch da zu sein. Wie war das für dich, Detmold? Hast du an der Stadt auch gehadert oder hast du gesagt, nö, das ist meine Heimat, da fühle ich mich wohl?
Ich gestehe, ich war da sehr unkritisch. Ich fand Detmold immer schön. Es war klar, dass das beschränkt war, aber für mich hatte Detmold immer so etwas Abgeschlossenes. Eigentlich fehlte nichts. Das liegt daran, dass es eben ein kleines Fürstentum war und dass man Theater hatte, eine Musikakademie, eine Fachhochschule, dass es verschiedene Bäder drumherum gab, dass es Museen gab. Also man hatte alles in a nutshell, also in einem kleinen, in einer kleinen Nussschale und sicherlich nicht so aufregend wie Berlin und München, aber doch in ein eigener kleiner Kosmos, sehr selbststehend. Man musste nirgendwo sonst hinfahren, wenn man in Detmold zu Hause war. Irgendwie gab es alles vor Ort, ein kleines Schloss, ein Schlossgraben, Parks. Und insofern, ja, hatte das für mich den Eindruck eines in sich funktionierenden Gemeinwesens, in dem man aufgehoben ist, in dem man sich wohlfühlt. Und deshalb komme ich auch heute noch gerne nach Detmold und gerate auch schnell ins Schwärmen, wenn ich gefragt werde, wo ich herkomme.
Hast du damals schon den Plan gehabt, eine große Karriere hinzulegen oder bist du einfach, ich glaube, du hast das beste Abitur sogar gemacht damals
Nein,
in deinem Jahrgang?
Nein, das beste Abitur gemacht, das hat dein Bruder gemacht.
Nee.
Doch, ich glaube, der hat das beste Abitur gemacht.
Du,
ist ja egal, jedenfalls.
Ach, wirklich? Wusste ich nicht.
Nein, ich wollte Jura studieren und wollte dann ein gutes Leben leben, aber mir war immer schon klar, dass zu dem guten Leben nicht nur eine interessante Tätigkeit gehört, sondern dass dazu eine gute Partnerin, Freunde, Interessen außerhalb des Berufs gehören, dass das von sehr vielen unterschiedlichen Faktoren abhängig ist. Deshalb war ich nicht so fixiert auf einen jetzt bestimmten Form von beruflichem Erfolg. Als ich dann mich entschlossen hatte, in die Wissenschaft zu gehen, da wollte ich dann auch irgendwann einen Lehrstuhl haben, das versteht sich dann davon selbst. Aber ganz abgesehen davon kamen die Dinge immer zu mir und ich nicht zu ihnen.
Hm. Es gibt viele Menschen.
Das ist im Übrigen sehr privilegiert, nicht?
Man ja, absolut.
Kann da, also ich will das nicht als selbstverständlich beschreiben. Das ist ein gewisses Glück im Leben, dass über die interessanten Anfragen kamen und sich immer Türen geöffnet haben zu einem Zeitpunkt, in dem ich in der Lage war, dann durch diese Tür durchzugehen.
Was ist dein wildestes Erlebnis, wenn du an Detmold denkst? Was war etwas, wo du sagst, oh Gott, das hätten wir mal besser nicht machen sollen? Oder kannst du da nicht drüber reden?
Ja, das ist schwierig. Zu viele wilde Erlebnisse in der Jugend.
Okay.
Nein, es gab viele. Wir waren damals so unvernünftig, wie die Jugend heute unvernünftig ist. Und das war sehr spannend. Und man fragt sich im Nachhinein, wie das alles gut gehen konnte. Man braucht da eben eine wohlwollende Hand offensichtlich, die über einen gehalten wird, dass man dann den ganzen Gefahren, die man sich aussetzt, dass man die so gut übersteht. Und das war in Detmold auch so. Schon die Entfernung, die man zurücklegen musste, wenn man jetzt irgendwo einen Freund in Kachtenhausen oder in Berlebeck oder besuchen wollte, mussten ja irgendwie zurückgelegt werden mit frisierten Mofas oder ähnlichen. Schon das waren die kleinen Herausforderungen des Alltags.
Ja, die Kreidler-Florette meines Bruders, ich erinnere mich dran.
Ja, die zum Beispiel auch.
War wild. Waren deine Eltern eigentlich streng oder bist du so ganz liberal aufgewachsen?
Ich würde sagen, eine Mischung. Also ich bin Einzelkind, deshalb lag immer viel Aufmerksamkeit auf mir. Meine Eltern haben immer sehr genau hingeschaut und wir haben sehr viel gesprochen über alles. Ich musste, wenn man so will, über das, was ich tat, Rechenschaft ablegen. Aber sie waren auch immer bereit, mir Freiräume zu geben. Sie haben mir vertraut und ich durfte schon früh zum Beispiel einen Schüleraustausch machen. Mit 13, glaube ich, war ich das erste Mal in der Nähe von London. Ich durfte früh mit 15 oder 16 auf Interrail-Touren gehen. Ich durfte abends so lange wegbleiben, wie ich wollte, wenn ich denn am Sonntagmorgen zum Frühstück da war. Da gab es zum Beispiel keine Abweichung, das war gesetzt. Frühstück sonntagmorgens 8:30.
Wie war es für dich mit den Lehrern? Also ich habe viele unserer Lehrer am Leopoldinum in Erinnerung, dass die wirklich jetzt nicht für die Pädagogik geboren waren und uns ja auch Strafaufgaben gaben, die wahrscheinlich weniger, aber mir auf jeden Fall. Und im Nachhinein muss ich sagen, ich hätte gerne den Stand von heute, um denen nochmal zu sagen, so sollte man Kinder nicht erziehen. Wie war das bei dir?
Also ich war damals nicht umgänglich, das kann man so sagen. Ich war, glaube ich, eher etwas schwierig und sehr fordernd, häufig schlecht gelaunt und habe, glaube ich, meinen Lehrern auch nicht leicht gemacht. Aber ich würde es eher differenziert sehen wollen. Es gibt eine Reihe von Lehrern, die ich schon damals sehr beeindruckend fand und von denen ich viel gelernt habe.
Nenn mal einen bitte, kennen ja ein paar Hörer bestimmt.
Zum Beispiel Herr Weinand, mein Französischlehrer, Herr Steingrube, mein Lateinlehrer, noch zwei, drei andere, die ich auch sehr eindrucksvoll fand und andere, die waren eher schwach, waren auch schwache Figuren. So ist das aber meistens im Leben.
Ja.
In jeder Organisation gibt es Leute, die ihre Sache sehr gut machen und einige, die machen sie mittelmäßig und andere sind eher ein Ausfall. Und in einer Schule ist das nicht anders. Insofern glaube ich, muss man genauer hinschauen. Ich bin jedenfalls dankbar, dass ich diese guten Lehrer hatten. Auch ein guter Lehrer zum Beispiel, Erhard Hille, war
den hatte ich auch.
Ein sehr guter Lehrer. Und noch ein paar andere, die ich im Blick habe. Und wenn man ein paar hat, das ist doch schon was. Und daran muss man sich orientieren. Und ich habe auch später als junger Wissenschaftler und auch schon als Student ein paar hervorragende Lehrer erlebt, akademische Lehrer. Und das ist ein großes Geschenk. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich die kennenlernen durfte, dass ich von ihnen lernen konnte. Und das ist etwas, was mir vergleichsweise leicht gefallen ist. Also für mich war es immer ein großer Gewinn, weil ich von denjenigen, die was konnten, sehr schnell was lernen konnte. Ich habe mir gerne die guten Dinge, die sie konnten, abgeguckt und versucht, das zu übernehmen. Und wenn man dann ein gutes Vorbild hat, dann ist das ein großes Geschenk und ein Privileg.
Wenn du nach Detmold zurückkommst und sagen wir mal Samstagmorgens über den Markt gehst und Leute dir begegnen und dich erkennen, vielleicht sogar noch von früher, merkst du, dass die dich anders behandeln, weil du eben der große ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts bist? Oder sind da ganz viele lippisch bodenständig und gehen völlig normal mit dir um?
Also es gibt natürlich schon einen gewissen Respekt vor diesem Amt und vor der Tätigkeit. Aber die meisten sind ja unkompliziert im Umgang. Und das genieße ich sehr. Und es gibt dann eben Eltern, etwa von alten Freunden, Schulkameraden, die mich ganz selbstverständlich duzen und fragen, wie es geht. Und das ist ein sehr schönes Gefühl. Mhm. Eben ein Gefühl, zu Hause zu sein. Ein Gefühl, da komme ich her, das ist meine Heimat und da werde ich auch immer der Andreas bleiben, der ich früher für sie war.
Es sagt keiner mehr Fossi zu dir, ne?
Nein, Fossi dürfen nur ganz, ganz wenige Leute zu mir sagen. Du zum Beispiel und dein Bruder.
Okay. Ich sage ja mittlerweile sogar auch Andreas, weil ich so viel Respekt vor dir und dem Amt habe. Könntest du dir vorstellen, irgendwann mal wieder nach Detmold zu ziehen?
Das könnte ich mir vorstellen. Wenn das ist unwahrscheinlich, weil hier in Freiburg geht es uns auch sehr gut und wir mögen die Gegend, mögen Baden auch sehr, sehr gerne. Und insofern ist das wirklich unwahrscheinlich. Aber ich könnte mir vorstellen, das ist ja vielleicht eher die Frage, ich könnte mir vorstellen, in Detmold zu leben, wenn sich das irgendwie ergeben sollte. Und ich glaube, dass das weiterhin ein wirklich guter Ort ist, um glücklich durchs Leben zu gehen. Mhm. Und der Markt am Samstag ist doch ein herrlicher Ort.
Ja, ist eine
jetzt gerade im Herbst mit all den schönen Dingen, die man dort anschauen kann, das ist berührend. Und wandern kann man dort auch sehr schön im Teutoburger Wald. Also ich wüsste jetzt nichts, was mir fehlen würde, wenn ich in Detmold leben würde.
Warum ist uns Heimat so wichtig?
Weil sie uns vertraut ist, weil sie Orientierung gibt und weil Heimat uns emotional berührt. In einer globalisierten Welt, die unübersichtlich, dynamisch und komplex geworden ist, immer komplexer, wird insofern auch das Gefühl von Heimat immer wichtiger. Es ist eine Möglichkeit, mit dieser Komplexität auch sie auszuhalten und mit ihr umzugehen.
Wir sind in Detmold ja alle so, zumindest in unserer Familie und in unserem Freundeskreis, zu dem du ja gehörst, sehr behütet aufgewachsen. Es war ja eigentlich alles okay.
Ja.
Ist das auch so ein wichtiger Punkt, warum wir, obwohl wir aus Detmold raus sind, aber immer noch so heimatverbunden sind und die Heimat hochhalten?
Ja, das Behütetsein ist, glaube ich, ein zentrales Gefühl. Das gibt einem Sicherheit, das gibt einem Zuversicht, Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten. Und insofern darf sich jeder glücklich schätzen, der eben so ein Behütetsein erlebt hat in der Jugend. Und das ist sicherlich mit dem Gefühl von Heimat gekoppelt.
Wenn du ein paar Schlagworte nennen könntest, was Heimat, Detmold, Lippe für dich ausmacht, was fällt dir da sofort ein?
Unser Wohnhaus, das Wohnhaus meiner Eltern, die Schule, der Palaisgarten, vielen kleinen Gässchen in der Altstadt, viele Wanderungen zum Hermannsdenkmal, nachts schwimmen gehen im Freibad von Hiddesen. Es gibt also eine Vielzahl von Erinnerungen, die damit verbunden sind.
Ja, es ist ja auch eine besondere Heimat. Ich empfinde es zumindest so. Allein dieses Hermannsdenkmal, ja, dass da dieses Denkmal steht im Wald mit seiner langen Geschichte, allein das macht so viel aus. Und ich freue mich immer, wenn ich nach Detmold komme und irgendwo gucke ich mal hoch und dann taucht das Hermannsdenkmal auf. Mhm. Und dann habe ich ein ganz schönes Gefühl. Ist das bei dir auch so?
Das ist bei mir auch so. Man konnte von der Terrasse meiner Eltern auf das Hermannsdenkmal schauen. Und wenn man morgens aufstand und dorthin schaute, hatte man das Gefühl, der Tag kann nicht so schlimm werden. Das Hermannsdenkmal steht noch, wir werden das schaffen.
Wenn man nach Detmold zurückkommt, in dieses behütete, glückliche, alte Zuhause, in mir entsteht ein besonderes Gefühl, ja, der Heimatverbundenheit. Kannst du dein Gefühl beschreiben, wie das in dir aussieht, wenn du nach Detmold kommst?
Ja, es ist ein Wohlgefühl. Das hat mit Gerüchen zu tun, das hat was mit dem Blicken zu tun, was man sieht. Man spürt ein warmes, tiefes und glückliches Gefühl, das ganz automatisch kommt. Und insofern genieße ich es auch immer, wenn sich dieses Gefühl dann einstellt, wenn ich nach Detmold komme. Häufig sind es so kleine Momente, wenn man dann etwa das erste Mal die Allee runter zur Stadt läuft oder am Marktplatz ankommt und sich kurz mal am Brunnen etwas ausruht und einmal über den Markt schaut, in dem das dann richtig spürbar ist.
Viele Detmolder und Lipper sind ja so unglaublich patriotisch. Also mein Vater zum Beispiel hat natürlich den Fürstentum Lippe-Aufkleber auf seinem Auto. Ist das vielleicht eine Möglichkeit, also diesen Lokalpatriotismus für uns auszuleben, für uns Deutsche, weil das auf der bundesweiten Ebene so schwierig ist? Oder wie würdest du das einschätzen?
Ja, das könnte sein, dass das jedenfalls aufgrund unserer Geschichte uns leichter fällt, als Deutschland, als Vaterland sehr patriotisch zu begegnen. Das gelingt mit so einer regionalen Verbundenheit besser. Und in Detmold und in Lippe kommt noch hinzu, dass das tatsächlich ein kleines Fürstentum, eine eigenständige Einheit war, die dann auch stärker eine eigene Identität herausbilden konnte. Und es gibt vergleichsweise wenige Lipper, aber fast jeder kennt Lippe. Insofern gibt es da so einen kleinen Ort und dann ist das noch verbunden mit dem Hermannsdenkmal, ein bisschen mit der Geschichte der Germanen und dann ist es dann nicht mehr weit bis zu Asterix und Obelix.
Genau. Hast du dir auch schon mal Gedanken gemacht, warum so viele relativ berühmte Menschen aus Detmold kommen? Also Frank-Walter Steinmeier, Ex-Kanzler Gerd Schröder, Matthias Optenhövel. Und das ist ja eine fast ewige Liste. Wie kommt das, dass dieses kleine, nennen wir es ruhig Fürstentum, ehemalige Fürstentum, so viele Berühmtheiten hervorgebracht hat?
Ja, das ist eine interessante Frage. Habe ich auch mit Frank-Walter Steinmeier schon drüber gesprochen und wir haben noch keine richtige Erklärung. Aber man kann den Lipper auch sofort identifizieren. Also mir fällt relativ schnell auf, wenn jemand aus der Gegend kommt.
Wie machst du es fest? Einfach an der Sprache?
Ich glaube, es hat was mit diesem unprätentiösen Auftritt zu tun. Es sind in der Regel Menschen, die mit beiden Beinen auf dem Boden stehen und die mit viel Realitätssinn ausgestattet sind, die eben keine Allüren haben und die trotzdem nah bei den Menschen sind. Und das ist vielleicht eine Voraussetzung dafür, im Leben weiterzukommen.
Frank-Walter Steinmeier hat dir deine Entlassungsurkunde überreicht. Ja. Detmolder unter sich. Duzt ihr euch denn wenigstens?
Nein, wir duzen uns nicht. Ich wollte den Bundespräsidenten nicht duzen. Nein, aber wir mögen uns und schätzen uns natürlich sehr, auch aufgrund der landsmannschaftlichen Verbundenheit, auf die wir auch häufig anspielen.
Ja, erzähl mal, wie ist das, wenn ihr euch seht? Also, wenn ihr darüber sprecht, ist da ein Schmunzeln mit dabei, eine Verbundenheit dann doch?
Ja, die ist schon dabei. Wir mögen beide unsere Heimat und erkennen auch, dass wir dort herkommen und das verbindet uns.
Er hat mir übrigens für den Podcast abgesagt und zwar nicht, weil er nicht gerne würde, sondern weil er sagt, wenn er einem zusagt, dann muss er allen zusagen.
Ja, Bei mir ist es ähnlich. Du hast da ein Privileg, ja, weil du eben noch mal ein bisschen näher bist. Ich werde also jedem sofort erklären, was der Grund ist, dass wir uns unterhalten und ich ansonsten im Augenblick jedes Interview ablehne, weil ich gesagt habe, jetzt werde ich erstmal ein Jahr zurücktreten und ein bisschen eine Karenzzeit nehmen, ein Moratorium und etwas Abstand zu bekommen und auch selbst den Akku wieder aufzuladen. Und das ist insofern eine Ausnahme.
Das ist auch wichtig. Ich bin dir sehr, sehr dankbar, dass du mir dieses Interview gibst. Du hast ja nun auch schon, ich weiß nicht, wie viel gegeben. Kommt man da noch hinterher, die selber zu lesen, zu hören, reinzuschauen, alle Interviews, die du gegeben hast? Oder sagt man irgendwann so, nee, es wird zu viel?
Nein. Sie werden irgendwo gesammelt und vielleicht werde ich dann spät in einer späteren Phase meines Lebens da nochmal reinschauen, aber im Augenblick ist dazu keine Zeit und nach dem Interview ist vor dem Interview. Also es kommen immer wieder neue Herausforderungen, Anfragen und da hat man gar keine Zeit, irgendwie zurückzublicken. Ich versuche es aber alles irgendwo zu archivieren und irgendwann werde ich es mir vielleicht dann nochmal anschauen.
Andreas, ich bin dir unendlich dankbar, dass du mir dieses Interview gegeben hast und dass die Lipper dich in deiner Originalität hören können, wahrscheinlich so, wie sie es anders nicht hören könnten. Und danke dir tausendfach dafür, dass du die Zeit genommen hast.
Sehr gerne, Tim. Alles Gute und alle lieben Grüße nach Lippe.
Das war euer Podcast. Lippe ist dicker als Wasser. Präsentiert von Lippe Marketing. Jetzt jeden Freitag um 18 Uhr ganz frisch aus Lippe mit Tim Kruse.